Geh zu deinen Brüdern, bring ihnen Essen mit und berichte mir, wie es um sie steht. Sie sind bei Saul und dem israelischen Heer im Tal und kämpfen gegen die Philister. Mit diesen Sätzen schickt Isai seinen jüngsten Sohn David zu den Brüdern und das Abenteuer beginnt. Als Hirtenjunge verlässt er seine Schafen und Ziege und geht los früh morgens, macht sich auf den Weg. Und gerade als er im Lager eintraf, sieht er, wie sie diese zwei Mächte, diese zwei Heere sich gegenüberstehen. Und aus den Reihen der Philister dieser über 3 Meter große Riese Goliath hervortritt. Er trägt einen Helm, 60 Kilogramm Schuppenpanzer, Beinschienen, einen Wurfspieß über 7 Kilo. Und als sei das nicht furchteinflößend genug, schreit er auch noch die ganze Zeit rum: Braucht ihr ein ganzes Heer, um diesen Streit zu entscheiden? Stehe ich nicht für die Philister und ihr für Saul? Wählt einen Mann aus, der zu mir herunterkommt. Wenn es eurem Mann gelingt, mich zu töten, werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn töte, seid ihr unsere Sklaven und müsst uns dienen. Ich fordere das Heer Israels heute heraus. Stellt einen Mann, der mit mir kämpft. Ihr könnt euch denken, wie das Volk reagiert hat. Sie erschraken und hatten große Angst. Es gibt eigentlich keine Steigerung mehr. Sie hatten einfach die Hosen voll. Ständig liefen sie wieder davon, wenn Goliath aus den Reihen hervortrat. Und das Ganze passiert schon 40 Tage, an dem sie diesem Feind gegenüberstehen. Und sie wurden verspottet und in Furcht und Mutlosigkeit versetzt. Die Angst hatte sie bereits voll im Griff. Jeden Morgen und jeden Abend kam Goliath mit dem gleichen Satz. Goliath, ein Bild für die Schwierigkeiten des Lebens für uns heute. Keine Sorge, ich halte heute keine Corona-Predigt. Für viele ist Corona ein Riese, der einen in Angst und Schrecken und Depression versetzen kann, wenn man das zulässt. Ich denke, der Riese steht auch für unsere ungelösten Probleme, die oft unüberwindlich scheinen. Er verfolgt uns von morgens bis abends. Dieser Goliath verfolgt uns vielleicht in Gestalt von schlechten Gewohnheiten, von Unversöhntheit, von Minderwertigkeit, von Sorge um die Zukunft, von Konflikten in der Schule, in der Familie, in der Ehe, vielleicht im Beruf. Kaum nehmen wir uns etwas vor und sind motiviert, wir ziehen es durch, kommt dieser Riese auf den Weg und schreit die gleichen Sätze vor uns. Und sie wollen uns körperlich und geistig lahmlegen, klein machen, zum Schweigen bringen und alles dafür tun, dass wir nicht handlungsfähig sind. Die gute Nachricht, diese Riesen können überwunden werden. Wir brauchen eine gute Kampftaktik. Und ich glaube, dass wir davon David lernen können. David erkennt die Situation, in der seine Brüder sind und das ganze Kriegsheer steckt, weil Gott seine Augen und sein Herz lenkt. Er sieht zwar die Riesen, behält aber einen kühlen Kopf und wird sofort aktiv. Erfüllt von Gottes Geist und nicht dem Geist der Furcht, fängt er an sofort die Krieger zu fragen. Er geht von einem Mann zum anderen und fragt: Hey, ist das in Ordnung? Bekommt ihr das eigentlich noch mit, was hier passiert? Hier ist einer, der verspottet und verhöhnt unseren lebendigen Gott. Bekommt ihr das noch mit? Ist das in Ordnung? Was David eigentlich damit macht, ist, er will sagen: Wacht auf. Er stellt die Frage: Ist das in Ordnung für euch? Bekommt ihr das noch mit? Häufig laufen wir vor Riesen davon, ohne es zu merken. Es vergehen Tage, Wochen, Monate. Und wir hoffen, dass sich irgendwie alles automatisch irgendwie entwickeln wird, sich einstellen wird. Gott sagt doch, dass er treu ist. Ich glaube, ja, er ist treu und mit ihm sind wirklich krasse Sachen möglich. Aber wir dürfen nicht uns zurücklehnen und denken, ja, das wird sich schon alles automatisch irgendwie regeln. Schauen wir mal, was die Zeit bringt. Vertrauen ist nicht passiv. Hier kann uns David helfen. Stelle die richtigen Fragen. Ist das in Ordnung, dass du von morgens bis abends von Angst und Sorge getrieben wirst? Die richtigen Fragen zu stellen verändert wirklich die Atmosphäre. Es spricht sich einfach rum, dass David ja andere Fragen stellt als der Rest. Wie ein anderer Geist, der Perspektive und Handlungsfähigkeit aufzeigt. Und die Frage an dich heute Morgen ist, wenn du mitmachen möchtest über Slido, wurde dir schon mal eine Schlüsselfrage gestellt, die deine Perspektive verändert hat. Mache da gerne mit, wir sind gespannt auf die Antworten. Das bekommen auch seine eigenen Brüder mit, dass David plötzlich von Mann zu Mann läuft und sich unterhält, hey, was bekommt auch derjenige, der den Riesen tötet und ist das in Ordnung, all diese Fragen. Und der älteste Bruder Eliab, der kommt und sagt, was tust du hier überhaupt? Was ist mit den Schafen, die du hüten solltest? Ich weiß doch, wie eingebildet und neugierig du bist. Und David antwortet, ich habe dir nichts getan, ich habe nur eine Frage gestellt. David antwortet mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Davids größten Kämpfe in seinen jungen Jahren waren nicht Bären und Löwen, ja, die waren auch da, Goliath war auch da. Seine größten Hindernisse waren Menschen, die ihn versuchten zu begrenzen und einzuschränken. Als kleiner Junge sah er nicht aus wie ein Krieger. Vielleicht denkst du an, wenn du an David jetzt hörst, so ein großer König. Er war ja ein kleiner Junge, er sah jetzt nicht sofort aus wie ein König mit Krone und ein Krieger. Er war der Jüngste in der Familie und bekam nicht so oft Bestätigung von den älteren Brüdern, weil er ja oft bei den Schafen draußen war. Und keiner aus der Familie sah sein Potenzial. Was David im Leben antreibt, ist folgende Wahrheit, an der er sich festhält, die ihm Kraft zum Überwinden gibt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Spätestens als der Prophet Samuel David in jungen Jahren vor allen anderen Brüdern und vor den Eltern, vor den Brüdern, die so groß waren und so stark zum König salbt, weiß er nicht, das Sichtbare, das Zählbare, das Kalkulierbare beeindruckt Gott. Gott bleibt Gott und der Mensch, der darf Mensch bleiben. Auch wenn der Mensch meint, alles im Griff zu haben und das ist okay, wir dürfen einfach Mensch bleiben. Das für Gott alles Entscheidende ist, vertraust du mir. Auch wenn links und rechts Menschen sind, die größer und stärker erscheinen. Und jetzt will ich mal fragen, Chris, gibt es schon einige Antworten?
Ja, Olli, Grüße von der Bildregie. Es gibt Antworten, und zwar bisher 25, mehr werden vielleicht noch kommen. Von diesen 25 haben 60% schon mal eine Schlüsselfrage gestellt bekommen, die die Perspektive verändern. 28% sind sich nicht sicher und 12% sagen, nein, mir ist noch nie eine entsprechende Schlüsselfrage gestellt worden. Damit zurück zu dir.
Vielen Dank, Chris. Danke, dass ihr mitmacht. David möchte dir heute sagen, überwinde Lügen, die über deinem Leben stehen. Gott schaut auf dich und er weiß genau, wer du bist. Und wenn deine Familie vielleicht das ganz anders sind. Leider passiert es nicht selten, dass wir Menschen, die uns nahestehen, ja, uns vielleicht damit verletzen. Sie sehen unser Potenzial vielleicht nicht oder sie sehen die ganzen Dinge anders. Und wir tun das Gleiche mit ihnen. Ich kenne deine Riesen nicht, die dich von morgens bis abends antreiben, aber vielleicht stellst du fest, eigentlich will ich so, wie ich gerade bin, nicht sein. Die Absicht, sich zu ändern, ist da, aber damit ist es nicht getan. Denn ein Teil unseres Gehirns mag keine Veränderungen und versucht uns mit aller Kraft dazu bewahren, durch Gedanken wie, es könnte viel schlimmer kommen, den anderen geht es doch auch so. Dafür ist es jetzt sowieso zu spät, das wird doch auch nichts. Und diese Sätze, du kennst sie vielleicht, in dem alten Trott fühlen wir uns vielleicht nicht wohl, aber er ist vertraut. Neues ist ungewohnt, schwer kalkulierbar, das macht Angst. Dann lieber das Beste aus dem Normalen machen, oder? Oft trauen wir uns nicht weiter und höher zu denken, als bis zu den Gitterstäben in unserem Kopf. Und hierzu ein Experiment, das Wissenschaftler mit Flöhen durchgeführt haben. Flöhe hüpften in einem offenen Glas, so hoch sie konnten, fröhlich. Ich weiß nicht, ob sie fröhlich waren, aber sie hüpften auf jeden Fall. Und sie hüpften sogar teilweise über den Glasrand hinaus. Und daraufhin packten die Forscher die Flöhe zurück ins Glas und setzten einen Deckel drauf. Und die Flöhe, die sprangen wieder so hoch und plötzlich stießen die aber mit ihrem Kopf immer an den Deckel. Und das passierte ihnen einige Male und das tat weh und sie lernten nur noch bis kurz vor dem Deckel zu springen. Da nahmen die Forscher den Deckel des Glases wieder ab. Und was machten die Flöhen jetzt? Sie sprangen trotzdem nur bis kurz vor die Stelle, wo vorher der Deckel war. Der Deckel war nun in ihrem Kopf. Sie hatten das Vermeiden des Schmerzes so automatisiert, dass sie die veränderte Realität, der Deckel ist weg, gar nicht wahrnahmen. Das heißt, sie gaben sich damit zufrieden, weniger hoch zu hüpfen. Und ähnlich eingeschränkt sind wir oft als Menschen, die wir irgendwie unterm Limit leben. Wenn wir uns bewusst an unserem alten Bild festhalten wollen, dann kommen wir nicht wirklich weiter. Und wenn wir in bestimmten Bereichen weiterkommen wollen, dann werden wir auf Widerstände treffen. Es sei denn, man lebt auf einem Ponyhof, wie man es immer so schön sagt. Wir dürfen den Schmerz, der lautet, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich bin zu klein, zu jung, zu dumm, zu wenig, ich kann mir nicht vergeben, alle anderen, aber ich nicht. Ja, alle diese Sätze, die können wir mit Gottes Hilfe überwinden. Und ich stelle eine Frage, da kannst du auch wieder mitmachen über Slido. Gibt es in deinem Leben momentan Sätze, die immer wieder schmerzen? Diese Sätze, die ich vorher erwähnt habe. Schreibe sie auf, das Schöne ist, das ist anonym und am Ende wirst du vermutlich sehen, dass du da nicht der oder die Einzige bist. Die Frage an dich, wie wäre es, mit ein bisschen höher zu hüpfen? Glaube nicht an diesen Lügen, Gott sieht in dein Herz. Er kennt alles Scheitern, aber Gott würde niemals sagen, so jetzt reicht's, jetzt bin ich fertig mit dir, ich habe dir schon dreimal das irgendwie gezeigt und du verstehst es immer noch nicht. Ich glaube, Gott ist mit dir noch lange nicht fertig. Er möchte dich gebrauchen, er möchte mit dir Einfluss ausüben und zwar genau so, wie du bist. Und ich ermutige dich, diesen Goliath anzuschauen und zu sagen, ich glaube diesen Lügen nicht mehr. Ich glaube an die Wahrheit, die sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und wenn Gott für dich ist, dann will Gott mit dir diese Riesen, das sind so Schoko-Kaubonbons, er will sie einfach vernaschen. Er putzt die einfach weg mit dir. Als David vor Saul steht, war sein erster Satz, mach dir keine Sorgen mehr. Ein 15-, 16-jähriger Hirtenjunge sagt zum König, mach dir keine Sorgen mehr, ich werde mit dem Philister kämpfen. Es ist so beeindruckend zu merken, dass David durchgehend eine andere Perspektive einnimmt. Davids Verständnis von Macht ist ein ganz anderes. Die Krieger haben in dieser schweren Situation vergessen, dass nicht alles von der physischen, sichtbaren Kraft abhängt. Und für David sind das keine erstrebenswerten Kriterien, die ihm Angst einjagen. David weiß, dass er so vor Goliath treten kann, wie er war. Er muss sich nicht auf dieses Vergleichsdenken einlassen. Goliath war eine Kampfmaschine, keine Frage, der dazu ausgebildet wurde, Nahkämpfe zu führen. Er kannte aber auch nur diese Nahkämpfe und kannte auch nur diese eine Kampftechnik. Mit seiner Rüstung bewegte er sich langsam und war damit beeinschränkt. Während Saul und die Israeliten dachten, Goliath ist uns in allem überlegen, dachte David, nein, nicht in allem. Da gibt es noch jemanden, der größer ist, der mich dazu befähigt, die richtige Taktik zu wählen. Und wenn wir David jetzt einfach mal 3000 Jahre später, wenn wir den jetzt hier hätten und wir würden uns unterhalten über diese Geschichte, wie er das so erlebt hat mit Goliath und so, und plötzlich würde David uns fragen, warum wundert ihr euch eigentlich immer, wenn ihr diese Geschichte hört, dass Goliath bei diesem Kampf verloren hat? Denkt ihr, wenn jemand, der kleiner, ärmer oder weniger begabt ist, benachteiligt ist? Sind das die entscheidenden Kriterien? Seit wann? Und ich frage uns heute, auf was setzen wir im Kampf? Goliath definiert sich über die sichtbare Größe. Wir definieren uns vielleicht heute über Status, finanziell in der Gesellschaft, über Zugehörigkeit, über Prestige, über ja alles Mögliche. Und dann denken wir vielleicht, boah, die sind echt arm dran da. Die können sich nicht mit uns messen. Vielleicht läuft es alles im Unterbewusstsein ab. Die Geschichte lehrt uns, dass in erster Linie, es geht hier um die Ehre und um die Größe Gottes. Er gebraucht den Menschen so wie sie sind. Er gebraucht sie gerade mit Schwachheit, um zu zeigen, wie groß und mächtig er ist. Wir müssen vor dem Kampf nicht versuchen, jemand anderes zu sein. Als Saul noch versucht, vor dem Kampf David seine Rüstung anzudrehen, sagt David, er zieht sie zwar an, aber er merkt, das passt nicht. Lieber ohne, als ich mit Löwen und Bären gekämpft hatte, habe ich auch keine gehabt. Auch wenn das ein gut gemeinter Rat war von Saul, David weiß, so wie ich dastehe, mit allen Erlebnissen, mit allen Erinnerungen, wo Gott mir treu zur Seite stand, kann ich dem Riesen entgegenlaufen, weil er in den Schwachen mächtig ist. Das sagt Paulus auch schon zu uns. Ja, Chris, gibt es schon einige Antworten? Welche Sätze stehen so in deinem Leben? Und
ja, da gibt es einige. Wir haben einige Antworten bekommen. Ich lese einfach nur ein paar vor, weil es sind ganz verschiedene unterschiedliche. Das geht von, es reicht nicht, was du machst. Du bist an allem schuld. Du bist negativ. Du bist zu dick. Halt den Mund, mach deinen Job. Du bist selber schuld. Oder auch so Sachen wie, ich werde keinen Job nach meinem Abschluss finden. Du bist dumm und unverdient, da wo du bist. Streng dich mehr an.
Ja, diese Sätze, da kann man einfach sagen, ja, das sind Lügen, die wir überwinden dürfen. Und wir hören jetzt ein Zeugnis, wie Heide Bär erlebt hat, dass ein Herr von Schwierigkeiten die ganze Familie ja im ersten Moment gelähmt hat, wie ein Riese, aber Gott treu zur Seite stand.
In meinem bisherigen Leben haben sich schon viele Riesen vor mir aufgebaut und sind immer wieder neu zu einer Herausforderung geworden. Von so einer Zeit möchte ich berichten, die etwa 37 Jahre zurückliegt und unser damals 2,5-jähriger Sohn zusammengesackt ist und nicht mehr laufen konnte. Es begann ein langer Krankenhausaufenthalt mit Quarantäne am Anfang, jede Menge Untersuchungen und mit einer furchteinflößenden Diagnose, eine halbseitige Lähmung, die schon sein ganzes Leben ihn begleiten soll. Für uns junge Eltern war das eine Herausforderung, eine Riesenherausforderung. Und dieser Goliath, dieser Riese baute sich vor uns auf und sagte, wie wollt ihr das schaffen? Eine berechtigte Frage. Mein Mann pendelte zwischen Arbeit und Krankenhaus, unser 5 Monate altes Baby musste ich abstillen und danke an dieser Stelle nochmal an meine Eltern, die damals 5 Minuten von diesem Krankenhaus entfernt gewohnt haben und uns einiges erleichtert haben. Es gab eine Menge Schwierigkeiten und Herausforderungen, auf die ich jetzt gar nicht so eingehen möchte. Aber es gab auch schöne Dinge und eine davon war, als Joe in seinem Bettchen lag und mit verzerrtem Gesicht wegen der Lähmung lauthals sang. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen und ich freue mich und bin glücklich, Herr, in dir. Und dann noch ein Halleluja nachschmetterte. Das hat es uns Eltern, aber auch das Personal zu Tränen gerührt. Ein schönes Gefühl war auch, als wir unseren Sohn auf eigene Verantwortung nach Hause nehmen durften. In all dieser schweren Zeit konnten wir mit Gottes Hilfe diesem Riesen entgegentreten und Gott hat damals und auch heute die wichtigste Priorität in unserem Leben. Wir wurden im Gebet von vielen Menschen durchgetragen und da, wo Zweifel, Angst, Sorgen uns begegnet sind, haben wir uns beharrlich an Gottes Verheißungen der Bibel umklammert. Mit diesem Zeugnis möchte ich dir, Ihnen, Mut machen, dass wir dem Riesen, der uns anstarrt und uns Angst macht, indem er uns alles aufzählt, was uns nicht gelingen könnte, mutig und mit Gottes Hilfe entgegentreten. Und zum Schluss nur noch eins. Unser Sohn wurde geheilt. Er ist völlig gesund.
Vielen Dank für das mutmachende Zeugnis. Gott ist treu und der Lobpreis eines Kindes war so ein Schlüsselmoment. Wir wissen, wie die Geschichte von David und Goliath endet. David nimmt seine Steinschleuder, läuft dem Riesen entgegen und sagt: Goliath, du trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Und genau so geschah es. Was dann folgt, ist sensationell. Das Volk, das 40 Tage mutlos war und geschwiegen hat, bricht in ein Siegesgeschrei aus und folgt die Gegner bis zu den Toren von Ekron. Das ganze Volk kämpfte aus dem Sieg heraus mit Mut und Entschiedenheit und gewann die Schlacht. Wenn wir jetzt Davids Bruder Eliab, der ihn klein geredet hat, fragen: Warum konntest du plötzlich wieder deinen Mund aufmachen und kämpfen? Dann würde er sagen: Aus dem Sieg heraus lässt sich's einfach kämpfen. Auch heute können wir aus dem Sieg heraus mutig kämpfen und überwinden. Die Geschichte von David und Goliath öffnet ein Fenster für alle nachkommenden Generationen, das auf den nachkommenden, ewigen König Jesus hinweist. Jesus ist unser Sieger. Er kam entwaffnet als Baby in der Krippe zur Welt. Er erlebte Verachtung in den eigenen Reihen. Er wurde 40 Tage versucht und weiß, was es bedeutet, wenn der Teufel täglich von morgens bis abends seine Spielchen mit den Menschen treibt. Jesus wurde wie das Volk Israel in der Geschichte. Er wurde verhöhnt und er wurde verspottet. Doch er hielt an seinem Plan fest, den entscheidenden Kampf gegenüber Ängste, Krankheitssorgen, Fehler zu kämpfen. Das Kreuz und die Auferstehung sind der Beweis dafür. Der Ort, wo Jesus begraben wurde, heißt, ja, wo Jesus ja gestorben ist, der heißt Golgatha, was so viel heißt wie Schädelstätte. So wie David Goliath den Kopf abgehauen hat, hat Jesus der Sünde den Kopf abgehauen und damit die Macht genommen. Sünde darf uns nicht mehr beherrschen, sie darf uns nicht kontrollieren, sie darf uns nicht definieren, weil Sünde keine Auferstehungskraft hat, wie Jesus sie hat. Die Bibel berichtet in der Geschichte, dass die Leichen der Philister bis nach Ekron lagen. Ekron bedeutet entwurzeln, es bedeutet auslöschen. Genau das hat er gemacht. Unsere Sünden sind gelöscht. Sie sind ausgerissen, sind entwurzelt und dürfen keine Wurzel schlagen. Sie dürfen bei uns keine Heimat finden. Für Erwachsene ist es schwer zu glauben, wenn Jesus sagt: wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Vielleicht ist es wieder dran, es anzunehmen wie ein Kind, so als Geschenk. Ich habe noch kein Kind gesehen, das ein Geschenk nicht annehmen kann. Lasst uns da einfach werden wie die Kinder und das Geschenk, was Jesus für uns am Kreuz hat, annehmen. Ohne ihn irgendwie zu beeindrucken oder sonst irgendwas annehmen. Vielleicht ist es dran, wirklich zu glauben, dass es diesen Deckel, den wir jetzt vorher gehört haben im Experiment mit dieser Flöhe, dass es den gar nicht gibt. Als Gläubige dürfen wir daran glauben, dass die Worte von Jesus wahr sind. Du bist frei, wenn du Jesus in deinem Herzen hast und ihn als Sieger und Erlöser über deine Riesen feierst. Vielleicht fragst du dich, warum Ängste und Sorge, alle Lügen, an die du glaubst, dich immer noch festhalten, obwohl du dein Leben Gott anvertraut hast. Und du wunderst dich, dass du schnell gereizt bist über Kleinigkeiten, die dich aus der Ruhe bringen. Es fällt dir schwer, mit Kraft und Liebe und Besonnenheit umzugehen. In der Familie, da brodelt's und die Kleinigkeit, ja, die bringt dich immer aus der Ruhe. Ich kenne das gut. Der Teufel versucht uns mit den geringsten Problemen durcheinander zu bringen. Er wird Diabolos genannt, die Bibel nennt es der Durcheinanderbringer. Er versucht unsere Gedanken, Gefühle und die ganze Perspektive durcheinander zu bringen. Nicht das, was zählt und wahr ist, steht dann an erster Stelle, sondern alles mögliche andere. Und es ist dann so grau, es ist neblig in unserem Kopf, wir können es nicht greifen. Es sind Lügen und Hoffnungslosigkeit, die uns dann lähmen. Und sobald wir uns aufregen und nur emotional werden, können wir häufig nicht mehr Gottes Stimme hören. Alles, was wir dann wahrnehmen, ist Frust. Ich schaffe das nicht. Und in solchen Situationen brauchen wir einen Impuls von außen, der wieder Klarheit und Ordnung reinbringt. Und ich motiviere dich, suche Menschen aus, die in dein Leben reinsprechen, die nicht so ticken, also die nicht, ja, ich suche jetzt meine Bestätigung, ich suche jetzt nur Menschen, die genauso denken, wie ich denke. So nach dem Motto, jeder hat ein Recht auf meine Meinung. Nein, such dir Leute, die wirklich in dein Leben reinsprechen dürfen, die gute Fragen stellen. Und wir brauchen die Bibel, wir brauchen das Wort Gottes, denn die Worte Gottes, die sind scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Sie durchdringen unsere innersten Gedanken und Wünsche und machen unser Herz vor Gott offenbar. Wenn bei uns ja alles durcheinander ist, wenn wir keinen roten Faden haben, dann kommt Gott und er deckt Wünsche auf und plötzlich keimt da so eine Hoffnung und sie blüht. Ja, und du bekommst eine Perspektive und bist handlungsfähig. Gott ist größer und ihm gebührt alle Ehre. Das hat David erlebt und gelebt und vor ihm schon viele andere. So zum Beispiel Josua und Kaleb. Als das Volk Israel vor dem verheißenen Land steht, schickt es 12 Kundschafter aus. 10 davon sprechen nur von Riesen, von Angst, von Sorge und ja, von ihrer eigenen Schwäche. Kaleb und Josua, sie sehen dagegen Gottes Verheißung. Sie sehen auch die Riesen, es geht nie darum, Riesen zu leugnen, aber sie stellen sich auf Gottes Verheißung und sagen, sie ist wahr, sie ist gut, Gott ist größer, Gott ist stärker. Das Volk Gottes glaubt leider den 10 Kundschaftern, die Perspektive durcheinander bringen. Und so läuft, jetzt kommt wieder diese Zahl, so läuft das Volk 40 Jahre in der Wüste und erst die nächste Generation betritt das verheißene Land. Und ich frage uns, ich frage jeden Einzelnen heute, wem glaubst du? Lebe im Bewusstsein, dass das zentrale Thema unseres Lebens, unserer Gedanken, unserer Gemeinschaft nicht die Sünde ist, sondern Jesus, unser Retter und König, mit dem wir überwinden können. Er ist der Sieger. Amen.